In der heutigen Folge sprechen wir neben der GTC Keynote von Nvidia und deren Umsatzziel bis 2027 unter anderem über Düngemittelhersteller aus der Region, über die Fischer-Tropsch-Synthese von Sasol und über den aktuellen Margendruck bei Mercado Libre.
Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
André Bünker
und Lukas Loker.
Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Märkte kompakt, heute am 17.03.2026. Und in 3 Tagen, am 20. März, beginnt der Frühling. Das kalendarische Frühjahr beginnt immer zur Frühlings-Tag- und Nachtgleiche, wenn die Sonne genau über dem Äquator steht. Das ist bei uns in Deutschland am kommenden Freitag um 15.46 Uhr der Fall. Denn im März wandert der subsolare Punkt, also der Ort, über dem die Sonne im Zenit, also genau senkrecht steht, von Süden nach Norden und sorgt auf der Nordhalbkugel für längere Tage und steigende Temperaturen. Für mich die schönste Jahreszeit. Für die Südhalbkugel bedeutet das allerdings dann ab Freitag das Gegenteil, Herbst.
André, ich bin begeistert, dass du das mitgebracht hast. Ich habe auf jeden Fall was gelernt.
Das freut mich.
Das ist echt interessant. Also ich kenne den Frühling und ich weiß, dass wir die Nordhalbkugel sind, aber womit das zusammenhängt und all die Punkte, echt interessant. Ja,
finde ich gut. Naja, und so dieses Gegenspiel, das gibt es halt auch an der Börse, also gegenläufige Entwicklungen. Und der Krieg im Iran, der beschäftigt aktuell das Kapitalmarktumfeld schon ungemein. Die Blockade der Straße von Hormuz hat dabei eine zentrale Bedeutung, wie wir in den letzten Folgen schon beschrieben haben. Und dieses wirkt sich im Hauptteil negativ auf. Ich habe allerdings heute 2 Unternehmen mitgebracht, die in unserer Region ansässig sind und deren Börsenwert durch den Krieg im Iran bzw. durch die Blockade der Straße von Hormuz deutlich angestiegen ist. Aber dazu später mehr. Zuerst mal ein Rückblick auf die vergangene Woche. Ja, Öl hatten wir gerade schon mal, das Thema Straße von Hormuz. Und die Sorte Brent ist in der vergangenen Woche um 24% gestiegen. Aktuell notiert ein Fass Öl bei $103 und damit ist es im laufenden Jahr um 68% angestiegen.
Ja, ist ganz spannend. Ich habe jetzt auch letztens mal irgendwo mitgenommen, dass wenn der Ölpreis dauerhaft $10 höher steht, also immer eben $10-Etappen, wo wir ja deutlich drüber liegen, dann heißt das für Deutschland, dass das BIP-Wachstum um 0,1% zurückgeht, weil wir so, so Öl lastig, beziehungsweise wir müssen so viel Öl aus dem Ausland einkaufen, dass das natürlich dann die Wirtschaft leidet oder das Wachstum darunter leidet.
Ja, und dann ist es ja auch nicht verwunderlich, dass der DAX in der vergangenen Woche um 0,6% abgegeben hat. Aktuell notieren wir so bei 23.560 Punkten, haben im laufenden Jahr gute 3,8% abgegeben. Also im Verhältnis dazu immer noch, glaube ich, eine sehr humane Entwicklung, die wir da am deutschen Aktienmarkt sehen. Der Euro Stoxx 50 hat in der vergangenen Woche eine Nullrunde gedreht, ein leichtes Minus von minus 0,06%. In Amerika, der S&P 500 hat ein Minus von 1,6%. Aktuell stehen wir so bei 6.700 Punkten im S&P. Im laufenden Jahr minus 2%. Auch da ist also das Krisenthema noch nicht wirklich an den Märkten stark sichtbar, am Index noch nicht stark sichtbar. Der Nasdaq hat in der vergangenen Woche minus 1,3%. Abgegeben. Allerdings gab es starke Meldungen aus dem KI-Bereich. Jensen Huang, der CEO von Nvidia, hat sich jüngst auf der GTC sehr optimistisch gezeigt. Er sieht den Umsatz von Nvidia Ende 2027 bei über 1 Billion US-Dollar. Und wir haben gerade mal geschaut, die DZ-Bank rechnet zu dem Zeitpunkt mit einem Umsatz von 500 Milliarden, also nochmal eine Verdoppelung.
Und aktuell sind wir bei knapp 216 Milliarden, ja. So rum, also 215,9 Milliarden, also es wäre dann eine Vervierfachung des Umsatzes, wenn das so stattfinden soll.
Bei einer Marge, die nicht sehr gering ist.
Haben auch gerade nachgeguckt, Nettomarge irgendwo rund, was, jetzt muss ich mal nachgucken, also aber ich 60%. Nettomarge aktuell haben wir, 54,18%, das heißt, Da bleibt ein bisschen was hängen.
Da bleibt was hängen, genau.
Definitiv. Und dann haben wir auch nochmal nachgeschaut, wie viele Mitarbeiter Nvidia hat. Wenn man dann überlegt, dass ja knapp irgendwo 70% der Mitarbeiter Millionäre sind, bei Mitarbeiteranzahl von, jetzt habe ich es auch schon mal weggemacht, ich glaube irgendwie 13.000.
Ja, das hast du gesagt, ja.
13.775 Mitarbeiter. Und den Umsatz, schon Wahnsinn.
Absolut. Ja, so viel Nvidia ganz kurz. Meta hat auch nochmal sich zu Wort gemeldet. Die kaufen Rechenleistungen bei Nebius, haben dort einen 5-Jahres-Deal im Volumen von 27 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Die Aktie von Nebius ist daraufhin 15% hoch. Interessant ist, dass der Vertrag, also die 27 Milliarden, fast so groß ist wie die Börsenbewertung von Nebius, die bei 32 Milliarden US-Dollar liegt. Also dass das den Kurs schon beeinflusst.
Aber Meta selber hat gestern gar nicht so viel gemacht.
Nee.
Ne? Genau. Wenn ich jetzt hier mal schaue, da sieht man die Bewegung nicht ganz so stark. Ja.
Aber es gab Bewegungen beim US-Dollar. Also der US-Dollar zum Euro hat in der vergangenen Woche nochmal um 1,7% zugelegt. Wenn man überlegt, dass wir am 27. Januar noch bei 1,20 waren, aktuell bei 1,15, hat der US-Dollar in der aktuellen Phase seiner Funktion als sicheren Hafen schon ja, Rechnung getragen. Also es funktioniert, ne? Die Krisenwährung US-Dollar.
Was übrigens auch ein Grund ist, wir haben letzte Woche die vorläufige Schätzung vom BIP-Wachstum in den USA fürs vierte Quartal gesehen und die lagen bei 0,7% und damit weit unter dem vorherigen und auch weit unter der Prognose, die bei 1,4% lag. Tatsächlich kein gutes Zeichen, aber das wird auch unter anderem darauf zurückgeführt oder ja, einer der Gründe ist der starke US-Dollar, weil dadurch weniger Exporte stattfinden. Also kein wirklich gutes Zeichen für Donald Trump, dass die Wirtschaftsleistung dort jetzt weniger wächst, sollte es dann auch so stattfinden. Aber neben dem starken US-Dollar ist der Einbruch auch, dass erwartet wird, dass weniger konsumiert wird, weil 70% des BIPs macht der Konsum aus. Weniger Exporte, was auf den starken US-Dollar zurückgeht, hatte ich gerade schon gesagt. Weniger Investitionen, sowohl von den Unternehmen als auch von vom Staat. Das wurde alles nach unten korrigiert, was dann dazu geführt hat, dass da die Schätzung bei 0,7% lag statt 1,4%. Aber wie gesagt, eine vorläufige Schätzung, die genauen Zahlen kommen noch.
Ja, den Euro-Anleger freut's, ne, wenn ich die Performance des S&P und des Nasdaq auf Euro-Basis sehe. Ne, auf Dollar-Basis haben sie abgegeben, auf Euro-Basis sogar gewonnen. Ne, S&P plus 0,1%, Nasdaq plus 0,4%. Da hat der stärkere Dollar dem Euroanleger im letzten Jahr viel Geld gekostet. Na, gute 10-12%. Aktuell hilft es dem Euroanleger.
Ja, ja.
Ja, dann energiesensible Regionen. Da ist Japan auch im Fokus. Der Nikkei hat in der vergangenen Woche 3% abgegeben, notiert jetzt bei 53.700. Er hat seit Ende Februar, seit dem Beginn des Iran-Konflikts, gute 10% abgegeben, hat halt diese hohe Abhängigkeit von Energieimporten aus der Region, aber er liegt immer noch mit 3,6% seit Jahresanfang 2026 im Plus, also hat vom starken Jahresstart ein bisschen was abgegeben, aber immer noch mit einer positiven Tendenz. Lukas, gab es noch volkswirtschaftlich weitere Daten?
Ja, jetzt habe ich ja jetzt gerade schon reingegrätscht mit dem vorläufigen Schätzungen des BIP-Wachstums für die USA. Es gab aber auch noch Inflationsdaten aus den USA. Die sind tatsächlich gleich geblieben gegenüber beziehungsweise Vorquartal und auch auf Erwartung mit 2,4%. Inflationsdaten gab es aber auch aus Deutschland. Die sind von 2,1 auf 1,9% gesunken, aber lag komplett auf Erwartung. Und ja, so viel zu den volkswirtschaftlichen Daten. Ich habe hier noch eine Nachricht, du hast ja schon viel erzählt, auch zu Unternehmensnachrichten, die noch reinkamen. Ich habe hier noch eine Neuigkeit aus dem deutschen Banksektor von gestern. Und zwar hat die UniCredit da den Commerzbank-Aktionären eine Übernahme angeboten für 30,80 Euro je Aktie, was tatsächlich einen eher minimalen Aufschlag gegenüber dem aktuellen Kurs lag, und zwar von rund 4%. Interessant ist da tatsächlich, dass dieses Übernahmeangebot nicht mit der Commerzbank abgesprochen wurde und das hat dann doch für Verunsicherung geführt. Da, ja, man erwartet jetzt tatsächlich, dass es eher ein taktisches Übernahmeangebot war, aber dass selbst die UniCredit nicht davon ausgeht, dass sie jetzt dadurch dann auch die vollumfängliche Übernahme stattfinden kann. Das war mir noch hier eingefallen. Sonst habe ich hier auch nichts stehen.
Okay, dann schauen wir mal den Rückblick im Detail nochmal bei den anderen Anlageklassen. Da haben wir im Gold in der vergangenen Woche ein Minus von 1,3% stehen. Wir notieren aktuell wieder knapp über 5.000 US-Dollar. Haben im laufenden Jahr immer noch ein gutes Plus von 16% im Goldpreis stehen.
Und wenn man überlegt, dass es historisch immer so um die 5 bis 6, vielleicht mal 7% war, sind wir mit im laufenden Jahr 16% noch weit durchschnittlichen per anno Rendite.
Einen bombastischen Jahresstart gesehen, ne? Genau. Und beim Bitcoin in der vergangenen Woche ein Plus von 6%. Aktuell notiert der Bitcoin bei knapp 74.300 US-Dollar.
Die wichtige 72.000 Mark ist wieder zurückerobert worden.
Ja, da seit Jahresbeginn noch ein Minus von knappen 16%, aber schon in der aktuellen Phase eine relative Stärke, die der Bitcoin dort aus oder anbietet. Hätte ich so nicht mitgerechnet, dass wir in der Phase jetzt diese Stärke sehen, aber ja, wir nehmen es gerne mit.
Nehmen wir es als Geschenk.
Auf der Zinsseite ist ein bisschen was passiert. Mit dem steigenden Ölpreis sind natürlich die Inflationserwartungen gestiegen und damit auch die Renditen der Staatsanleihen oder die Zinsrenditen grundsätzlich. Am kurzen Ende ging es am meisten hoch. Die zweijährigen Bundesanleihen hatten einen Anstieg von 19 Basispunkten, hatten wir Ende letzter Woche eine Rendite von 2,4%. Bei den 10-Jährigen ging es von 2,83% auf 2,95%, also ein Anstieg von 12 Basispunkten. Und bei den 10-Jährigen Treasuries in den Vereinigten Staaten haben wir auch 13 Basispunkte Anstieg gesehen, was natürlich absolut mit der aktuellen Gemengelage passend zur Lage ist, ne? Also es hätte mich gewundert, wenn wir eine andere Entwicklung gesehen hätten. Ja, so viel zum Rückblick. Schauen wir mal in die Unternehmen rein. So ein paar hatten wir schon mal angerissen, aber Lukas, du hast heute noch was.
Ja, ich wollte tatsächlich, ich habe nachgeschaut, die Straße von Hormuz ist ja auch bekannt für unterschiedliche, also nicht nur für Öl, sondern auch für andere Rohstoffe, die wichtig sind für verschiedene Bereiche. Darunter ist zum Beispiel auch Katar, die 30% der weltweiten Helium-Nachfrage abdecken, was auch durch die Straße von Hormuz geht. Und ich habe tatsächlich mal geschaut, ob ich irgendein Unternehmen finde, die da quasi gerade profitieren oder nicht.
Helium.
Helium, genau. Kennst du die Zahl im Periodensystem von Helium?
Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, die 35?
Ich kann es dir nicht sagen, aber wenn es stimmt, dann kriegst du von mir eine CPM.
Nehme ich gerne als Geschenk.
Ich musste feststellen, dass das ein staatliches Konzern ist und habe deswegen mich auf ein anderes Unternehmen versteift, was ich aber auch schon mir immer wieder mal anschauen wollte. Und zwar geht es um Mercado Libre.
André, die Melli.
Melli, genau, du kennst sie, du hast sie damals mitgebracht und ich musste lange suchen, da wir damals noch nicht die Aktien hinter unserem Podcast Überschrift geschrieben haben, aber ich habe sie gefunden, 13. Mai, Folge 116.
Ah, okay.
Für alle, die sie nicht gehört haben, vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, Mercado Libre ist ein in Uruguay ansässiges E-Commerce-Anbieter, welches in 18 Ländern in Lateinamerika unterwegs ist und meistens wird es verglichen mit Amazon, aber Mercado Libre hat neben dem klassischen E-Commerce auch noch 5 weitere Geschäftsfelder, darunter Mercado Libre Classifieds, was wir unter Kleinanzeigen kennen oder besser bekannt unter Kleinanzeigen, für Zahlungslösungen gibt es Mercado Pago, dann gibt es noch Finanzlösungen, Mercado Credito. Der Logistikbereich wird unter Mercado Envios abgedeckt und dann gibt es noch Werbeplattformen, Mercado Ads und einer digitalen Storefront, Mercado Shops, was dann vergleichbar ist mit Shopify, also eine Hilfe für Internet-Shops bzw. den Aufbau der Websites. Und Mercado Libre kämpft seit Oktober eigentlich mit einem Abwärtstrend und das hat auch so ein paar Gründe. Seit Oktober hat die Aktie nämlich 31% verloren und das, obwohl sie eigentlich zumindest die Erwartung beim Umsatz weit übertroffen haben. Und auch das ist keine Seltenheit. Den Umsatz haben sie nämlich in den vergangenen 6 Berichten immer übertroffen. Heißt, können wir schon mal festhalten, Meli hat kein Umsatzproblem. Das Problem liegt nämlich auf der anderen Seite und zwar haben sie ein Kostenproblem, was dann natürlich den Gewinn nach unten drückt. Und zwar haben sie hier nicht nur bei den Q4-Zahlen für 2025 enttäuscht, sondern auch schon bei den Q3-Zahlen und auch bei den Q2-Zahlen. Und um das kurz zu erklären, es geht hier nicht um das operative Ergebnis, weil das ist in 2025 um 22% gestiegen, sondern es geht hier um das EPS, also den Gewinn pro Aktie. Das heißt, nach Abzug aller Kosten, das, was für die Aktionäre übrig bleibt. Und operativ ist natürlich dann erstmal all das, was mit dem Kerngeschäft verdient wurde, vor Abzug der Kosten. Und wenn wir uns das EPS, also Gewinn pro Aktie, anschauen, dann haben wir hier gefühlt im letzten Jahr überhaupt kein Wachstum mehr gesehen. Und das liegt tatsächlich an Investitionen, die das Management auch im März 2025 bereits angekündigt hat. Also die wollen hier immer mehr investieren. Das kostet natürlich Geld und deswegen ist die Marge, so auch auf Sicht des Management, kurzfristig unter Druck und wird geringer ausfallen. Und das Problem ist, dass sie im März letzten Jahres tatsächlich keinen so wirklichen Zeitablauf dargestellt haben. Wir haben nur von kurzfristig gesprochen und zusätzlich auch keinen Ausblick geben, wo die Marge denn hinlaufen soll. Weil kurzfristig ist sie jetzt unter Druck, aber wo wird sie mittel- bis langfristig dann auch liegen? Das ist halt noch die Unbekannte. Vielleicht mal ganz kurz, um zu verstehen, was heißt denn jetzt Marge unter Druck? Meli, also Mercado Libre ist übrigens die Abkürzung. Du weißt warum, oder? Meli? Ich weiß es jetzt gerade nicht, deswegen, warum heißt sie nochmal Meli? Oder ist es einfach die Abkürzung?
Es war Mercado Libre, die ersten beiden Buchstaben.
Okay, ich dachte, da kommt eine größere Story hinter.
Nein, ich glaube nicht.
Aber okay. Tatsächlich wächst Meli ja in allen Kernbereichen. Der Umsatz liegt mit 8,8 Milliarden, 45% über Vorjahr, aber das sagte ich ja schon, dass sie da auch stark wachsen. Davon bleibt vor Steuer und Zinsen 889 Millionen übrig, was dann 10,1% sind. Dieser Wert lag in Q4 24, also vor einem Jahr, noch bei 13,5. Also sprechen wir hier von einem Rückgang von knapp 3,4%. Das ist dann die EBIT-Marge. Und wenn wir uns die Nettogewinnmarge anschauen, dann lag das aktuell bei 559 Millionen, das heißt 6,4% Marge. Und dieser Wert lag dann vor einem Jahr noch bei 10,5. Also man sieht schon, dass die Marge ordentlich unter Druck geraten ist und keiner weiß so wirklich gerade, wie lange soll das gehen, plus wo läuft die Marge denn dann mittel- bis langfristig hin. Das ist auch der Grund, warum dann die Analysten jetzt Stück für Stück ihre Kursziele nach unten hin angepasst haben. Das hat dann ebenfalls schon auch Druck mit reingebracht. Insgesamt muss man aber sagen, Meli ist sehr, sehr stark aufgestellt und hat unfassbar starke Fundamentaldaten vorgelegt. Kurzfristig ist die Marge dann natürlich belastet. Keiner weiß so richtig, wie lange das andauern wird, aber wenn wir uns da mal die Analystenzahlen anschauen, ich hatte zwar gerade gesagt, die passen ihre Kursziele nach unten an, aber 25 Analysten und das durchschnittliche Kursziel dieser 25 Analysten liegt 53% über dem aktuellen Wert. Also ist es schon vielleicht, wenn es nach den Analysten geht, eine Übertreibung hier, was den Abwärtspotenzial von knapp, was hatte ich gesagt, 31% angeht. Und es gibt auch tatsächlich keinen Analysten, der verkaufen sagt, 23, die kaufen sagen und 2, die aktuell eher zu halten tendieren. Aber das wollte ich mal mitbringen zu Meli. Die große Frage ist also hier nicht, wie entwickelt sich der Umsatz, sondern wann wird die Marge wieder stabil bleiben, vielleicht leicht anwachsen, plus wo wird sie mittelfristig dann liegen und wie lange ist vom Management aus kurzfristig?
Ja.
Das sind so gerade die Punkte, die tatsächlich die Mercado Libre so ein bisschen belastet, weil ja, das sind die Unsicherheiten, die die Börse nicht mag. Die Bühne gehört dir.
Okay, ja, danke. Meli, schön mal wieder von dir zu hören.
Ich glaube, Meli ist sogar der Bloomberg-Ticker, deswegen ist das noch ein Kürzel dazu. Aber egal.
Ja, ich habe wie schon gespoilert zwei Unternehmen mitgebracht, deren Börsenwert von der aktuellen Lage im Nahen Osten profitiert. Das erste Unternehmen macht Benzin nicht aus Erdöl, sondern aus Kohle oder Gas. Eine Technologie, die fast vor 100 Jahren entwickelt wurde und heute wieder als mögliche Lösung für klimaneutrale Kraftstoffe diskutiert wird. Und genau darum geht es heute den südafrikanischen Energie- und Chemiekonzern Sasol Limited. Auch in Deutschland spielt das Unternehmen eine Rolle über die Tochter Sasol Germany. Der größte Standort befindet sich im Chemiepark Mahl. Also
ich wollte gerade sagen, ich kenne jemanden, der da arbeitet. Das kann nicht weit weg sein.
Nee, in unmittelbarer Nähe. Und Chemiepark Mahl ist ja einer der größten Chemieindustriecluster Europas. Ja, aber die Geschichte beginnt nicht in Südafrika, sondern in Deutschland. In den 1920er Jahren entwickeln die Chemiker Franz Fischer und Hans Tropsch eine Methode, um aus Kohle flüssige Kraftstoffe herzustellen, die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese. Und während des Zweiten Weltkriegs wird diese Technologie vom Militär intensiv genutzt, weil Erdöl in Deutschland knapp ist und Panzer und Flugzeuge natürlich Benzin benötigen. Jahrzehnte später greift Südafrika diese Idee wieder auf und gründet einen Konzern, der daraus eine Industrie machen soll, Sasol. Sasol wurde 1950 gegründet, um Südafrika unabhängig von Ölimporten zu machen. Und das Unternehmen nutzt die riesigen Kohlevorkommen des Landes und produziert daraus Treibstoffe und Chemikalien. Und heute ist Sasol ein internationaler Konzern mit Produktionsstandorten in mehreren Ländern. Die meisten Menschen kennen Sasol nicht, nutzen aber täglich Produkte, die indirekt daraus entstehen. In Mahl produziert Sasol chemische Bausteine wie Tenside, Fettalkohole oder Glykole. Diese Stoffe landen später in Produkten wie Waschmitteln, Shampoos, Kosmetik und Farben und Lacken. Kurz gesagt, Sasol produziert nicht das Endprodukt, sondern die Chemie dahinter. Nehmen wir allerdings mal die Finanzperspektive ein. Die Südafrikaner sind aktuell einer der Top-Profiteure der Eskalation im Nahen Osten. Die technologische Sonderstellung bei der Verflüssigung von Kohle ermöglicht gerade massive Margenausweitungen. Und das Unternehmen sitzt nämlich an der Schnittstelle von drei Industrien: Energie, Chemie und die synthetischen Kraftstoffe. Und der Gewinn, der hängt sehr stark vom Ölpreis ab, ähnlich wie bei klassischen Energieunternehmen. Gleichzeitig besitzt Sasol eine Technologie, die in der Zukunft wieder wichtiger werden könnte, also die synthetischen Kraftstoffe, und die bei steigenden Ölpreisen an Attraktivität gewinnen. JP Morgan hat das Kursziel am Freitag für diesen südafrikanischen Wert auf 209 Rand angehoben und damit mehr als verdoppelt. Der Aktienkurs hat in diesem Jahr schon um gute 78% zugelegt, wobei die fundamentale Bewertung mit einem erwarteten KGV von 8 bzw. 6 fürs Folgejahr relativ günstig immer noch ist.
Total.
Über die letzten 5 Jahre wollte ich die Performance mir eigentlich auch noch notieren, die habe ich aber geschlabbert. Ich reiche die mal nach, aber ich mache mal, mit dem zweiten Wert weiter.
Soll ich es parallel mal eben schnell machen?
Ja, schau mal.
Sasol.
Sind Sie ja wahrscheinlich 22 auch schon stark angestiegen?
Jetzt darfst du schätzen, dein Wert. Ich habe sie hier.
22, 5 Jahre plus 60%.
Boah, da muss ich dich echt enttäuschen. Ich überleg nochmal. In Euro.
Ja.
Minus 9.
Ah. Okay.
Na gut, 22 hat die halt, also ist ja mit drin. Ja. Das ist mittendrin, dass sie da ordentlich angestiegen ist. Und da hat die natürlich dann anschließend sehr stark gelitten. Mhm. Aber wenn wir da wieder hinkommen sollten, dann haben wir hier ordentliches Potenzial. Also damals lag sie bei 22,82 Euro. Ja. 82.
Jetzt war so bei guten 10.
Mhm. Aktuell bei 10, ja.
Naja, okay, so viel aus Südafrika. Der zweite Profiteur der aktuellen Lage hat einen Standort in Dülmen. Und es handelt sich um den norwegischen Konzern Yara. Yara hat seine Wurzeln im norwegischen Unternehmen Norsk Hydro, das 1905 gegründet wurde. Und Yara ist einer der größten Hersteller von Stickstoffdüngern und damit ein zentraler Player für die globale Landwirtschaft. Das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Yara produziert Dünger auf Basis von Erdgas, vor allem Ammoniak. Und der entscheidende Punkt für Investoren: Dünger ist ein knappes Gut und extrem abhängig von den Energiepreisen. Ich habe es mir so erklären lassen. Aus Erdgas wird über die sogenannte Dampfreformierung Wasserstoff gewonnen. Parallel wird aus der Luft Stickstoff gewonnen. Der wichtigste Schritt ist dann im Haber-Bosch-Verfahren: hoher Druck, hohe Temperaturen, und dadurch entsteht Ammoniak. Und Ammoniak ist die Basis für fast alle Stickstoffdünger. Ja, und in der aktuellen Lage passiert Folgendes: Die Lieferketten werden gestört, Stichwort Straße von Hormuz, die Energiepreise steigen, Dünger wird knapper und teurer. Und da kommt Yara ins Spiel. Als Produzent außerhalb der Krisenregion kann das Unternehmen weiterliefern, aber zu deutlich höheren Preisen. Im Ergebnis bedeutet das steigende Margen und damit steigende Aktienkurse. Das hat man auch schon 2022 nach Beginn des Ukraine-Krieges gesehen. Düngemittelaktien gehörten zu den größten Gewinnern. Allerdings ist das Geschäft auch sehr zyklisch. Wenn die Energiepreise wieder fallen oder sich die Lage entspannt, können die Gewinne auch schnell wieder sinken. Und der Aktienkurs von Yara ist in diesem Jahr um 43% angestiegen, notiert aktuell bei 547 norwegischen Kronen, auch relativ deutlich über den Höchstkursen aus dem Jahr 2022.
Jetzt weiß ich auch, woher du die 60 hast, weil genau die Aktie 64% in 5 Jahren gestiegen ist.
Okay, ja, und aktuell wird die Aktie auf einem Kursgewinnverhältnis von 12 bzw. 14 fürs Folgejahr gehandelt und ist damit im relativen Vergleich zu anderen bekannten Düngemittelaktien wie eine K&S oder eine Nutrien weiterhin relativ günstig bewertet. Ja, Gewinner und Verlierer. Ne? Jetzt haben wir eine Reise gemacht. Wir waren in Norwegen, in Südafrika, in Uruguay und kommen jetzt in die Region, Lukas?
Muss ich wieder umswitchen. Ich war hier noch beim Yara-Aktienkurs. Ja, kommen wir in die Region. Und zwar verschlägt es uns heute nach Münster. Und zwar wandelt sich Münster, beziehungsweise das Münsterland, wenn man so möchte, tatsächlich aktuell zum Hightech-Zentrum. Und da habe ich auf Wirtschaft aktuell zwei spannende Artikel gefunden. Und zwar, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann mitgebracht, dass es kommen soll. Aber jetzt ist dann auch offiziell es soweit gekommen. Und zwar gibt es den offiziellen Spatenstich für das neue Forschungsgebäude der Batterieforschungsfabrik, kurz FFB, in Münster, Amelsbüren. Und das ist dann tatsächlich der Startschuss für die Battery City. Und dort soll auf rund 40.000 Quadratmeter das Herzstück der deutschen Batterietechnologie entstehen. Und da soll dann künftig nicht nur im Kleinen geforscht werden, sondern tatsächlich ganze industrielle Serienfertigung perfektioniert werden. Also Serienfertigung von Akkus, Batterien und allem, was dazu gehört. Das Ziel ist strategisch tatsächlich enorm wichtig. Deutschland will sich bei Batterieproduktion endlich etwas unabhängiger oder komplett unabhängiger von Asien machen. Und das bedeutet dann für unsere Region hier erstens Milliardeninvestitionen, zweitens auch hunderte hochqualifizierte Arbeitsplätze. Und was ist wichtig, und deswegen zwei Artikel, was ist wichtig für eine solche Innovation, und zwar das Netzwerk. Und da hat es letzte Woche tatsächlich auch in Münster stattgefunden, die Techland Experience. Und das ist ein Format, wo, also ähnlich wie eine Messe, ist jetzt kein Unternehmen, kein Projekt oder irgendwas, sondern ein Format, wo sich tatsächlich Startups aus dem Mittelstand, aus dem Kreis Borken und auch aus dem Kreis Coesfeld direkt mit Partnern aus den Niederlanden vernetzen. Auch rund um das Thema Batterieforschung, aber auch Robotik, KI und alles, was dazugehört. Und ja, das sind mal, glaube ich, zwei spannende Punkte, dass wir direkt vor der Tür quasi in Münster auch gerade das Thema E-Autos oder Elektro oder grundsätzlich Batterien, so viel Photovoltaik oder wenn ich hier lang fahre, auch die ganzen Windkrafträder, die Batterie muss ja irgendwo dann auch zwischen gespeichert werden und aufbewahrt werden und dass wir da hier direkt vor der Tür quasi eine Battery City gründen auf rund 40.000 Quadratmeter. Ja, bin gespannt, wie es aussehen soll. Ich habe die Pläne gesehen, sieht recht schick aus, aber ja, der offizielle Spatenstich hat stattgefunden. So viel aus der Region.
Ja, dann schauen wir nochmal nach vorne. Im Ausblick bekommen wir heute Nachmittag noch Daten aus Amerika, Frühindikatoren vom Conference Board. Morgen kommen dann die Verbraucherpreise aus der EU, am Nachmittag dann noch Auftragseingänge und am Abend die Leitzinsentscheidung aus Amerika. Donnerstag.
Keine Veränderung da erwartet aktuell, oder? Leitzinsentscheidung USA. Ich meine, Zinsen senken mit welcher Begründung? Aktuell bei den auch Preisen und Inflationsdaten oder erwartete Inflation und Preissteigerung, da wird Donald Trump wahrscheinlich, wie sagt man so schön, im Dreieck tanzen oder
springen? Springen.
Ja. Sprichwörter.
Ja. Ja, ist Inflationserwartung deutet dann eher auf stabile, eventuell steigende Zinsen, aber ich glaube,
dass die sich das erstmal angucken werden.
Ja, Donnerstag haben wir es dann auf EZB-Seite. Leitzinsentscheidung, dann noch Bank of England, Zinsentscheidung, also diese Woche wird es auf Zinsseite nochmal spannend. Auf Unternehmensseite flaut es so ein bisschen ab. Wir bekommen morgen noch Zahlen von HelloFresh, Talangs, Tencent, Micron, nochmal ganz spannend aus dem KI-Bereich, Redcat Holding, auch ein Profiteur des neuen Drohnenthemas. Eine neue Kriegsführung, was man dort im Iran auch immer mitbekommt. Dann haben wir am Donnerstag 1&1, die Alibaba Group, Enel, Lanxess aus Deutschland, Nemetschek, United Internet, Vonovia, die OHB auch, Satellitentechnik aus Bremen.
Aber relativ geringer.
Free-Float, ne?
Ja,
genau. Und am Freitag dann noch Fuchs, Xpeng und dann hätten wir es für diese Woche.
Der Wahnsinn.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen euch alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Bis zur nächsten Woche.
Kommen Sie gut in den Frühling.
Unbedingt.
Unbedingt. Und Feedback gerne unter podcast@foreprivatebanking.de.
Ja? Dankeschön.
Alles Gute. Ciao, ciao.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.